Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit
Servus Rude und hallo zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Thomas Wagner und ich habe mir heute zu einer ganz besonderen Folge, dazu später mehr, den Yannick dazu geholt. Yannick, hallo, wie geht's dir?
Moin erstmal Thomas, mir geht's sehr, sehr gut und ich habe auch endlich mal wieder mal Bock, eine Folge zu machen, vor allem mit dem heutigen Thema. Das ist ja generell so ein bisschen so meine Lieblingszeit im Jahr und ich glaube auch die von ganz vielen anderen Fans. Ja, mir geht's gut, wie geht's dir?
Ja, ich kann nicht klagen. Es ist natürlich so, es gibt jetzt natürlich auch endlich mal wieder Themen, die wir besprechen können, denn der Draft, der rückt ja mit großen Schritten näher und das ist ja die eine Nacht, wo man sich im Frühjahr mindestens die Nächte um die Ohren schlägt. Aber ich hatte es eben angekündigt, heute ganz spezielle Folge. Es ist nämlich so, dass wir quasi ein rundes Jubiläum haben, nämlich 300 Folgen Ballhawks. So lange haltet ihr uns bzw. diesen Podcast schon die Treue. Und wir sind ja noch mit am jüngsten mit dabei, Yannick. Aber trotzdem an alle, die an diesem Podcast mitwirken und auch natürlich an euch, die ihr euch das um die Ohren schlagt, ein herzliches Dankeschön fürs Hören, fürs Mitwirken und für alles, was sonst noch dazugehört. Denn wenn wir einfach nur den Äther so bespielen mit Zeug, was wir belabern, macht's ja keinen Sinn, wenn keiner zuhört, oder Yannick?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, auf jeden Fall nicht seit 300 Folgen, aber seit der letzten Saison doch des Öfteren. Es macht auf jeden Fall Spaß und man kriegt auch regelmäßig Feedback. Also das ist dann auch ganz cool, wenn man da, ich weiß gar nicht, ob es dann in den iTunes-Kommentaren sind oder in den YouTube-Kommentaren oder so, dass man da auch mal so Rückmeldungen bekommt und dann merkt man auch irgendwie so ein bisschen, okay, man macht das hier nicht nur für sich selber, sondern es gibt auf jeden Fall Leute, die sich dafür interessieren und das ist auf jeden Fall cool und dann ein herzliches Dankeschön an jeden von euch, der das feiert und der hier gerne zuhört.
So wollen wir das handhaben. Und wir wollen natürlich heute insbesondere über die Defense sprechen. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, redaktionsseitig auch. Wie stellen wir das dar? In der letzten Folge haben es die Kollegen Max und Tobi ja monothematisch um Quarterback sich drehen lassen. Wir haben jetzt gedacht, wir fassen die Defensive mal als solches zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Yannick, man hätte statt 10 auch 20 aufschreiben können, aber damit diese Folge keine 3 Stunden lang wird, haben wir nur mal 10 rausgeschrieben, beziehungsweise uns committed und du hast da auch einen guten Weg gewählt, Yannick, wie wir uns auf diese 10 verständigen und vor allen Dingen warum.
Ja, das ist natürlich immer jedes Jahr ein bisschen schwierig, welche Spieler man da rauspickt. Wir hätten hier sehr, sehr gerne auch noch über 15, 20, 25 gesprochen, aber dafür haben wir einfach die Zeit nicht und das ist auch in einem spezifischen Podcast, wie wir es sind, für eben ein Franchise auch nicht so relevant. Wir haben das jetzt folgendermaßen gehandhabt. Es ist eine Mischung aus Positionsrelevanz für die Seahawks, also auf Deutsch gesagt, welche Positionen brauchen die Seahawks aktuell und was gibt die Klasse gleichzeitig aber auch her? Beispielsweise ist Linebacker oder Safety natürlich für die Seahawks auch ein sehr, sehr relevantes Thema. Die Klasse gibt es aber einfach nicht her, dass wir jetzt hier über 5 Linebacker und 5 Safety sprechen. Dafür sind halt die beiden anderen Positionen in der Defense, Cornerback und Defensive Line, deutlich interessanter. Es ist jetzt eine Mischung aus beidem geworden und ich glaube, ihr bekommt hier einen guten ersten Überblick von Spielern, die für die Seahawks relevant sind.
Ja, du hast gerade richtig gesagt. Und wenn wir bei dem bleiben, was ja John Schneider immer bemüht, zu sagen, wir gehen nach Best Player Available, dann, so wie du sagst, so dünn wie die Klasse da auf Safety oder Linebacker ist, ist momentan nicht davon auszugehen, dass wir an 16 eben einen solchen holen.
Ja, auf jeden Fall.
Und bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt, wie immer in den 300 Folgen, noch zu unseren Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, 10 Wochen nach Amtsübernahme gab es bereits gestern das erste Team-Meeting unter dem neuen Headcoach Mike McDonald. Damit beginnt auch damit das erste Off-Season-Workout und die Spieler sind zurück in the house. Also es kann jetzt dann langsam losgehen. Also wie gesagt, auch erstes offizielles Team-Meeting für den neuen Headcoach. Sicherlich auch ein ganz besonderer Tag für ihn. Und mit diesem ersten Termin gab es auch für die Neuzugänge die Signings aus der Off-Season die Trikotnummern zugeteilt und die volle Auflistung, die ersparen wir euch jetzt hier. Ich habe Nummer 3, 4 davon rausgepickt. Ihr findet natürlich auf der Website der Seahawks oder in der App die komplette Auflistung. Tackle George Fant, der spielt wieder mit seiner Nummer 74. Die hat er bereits bei seinem letzten Aufenthalt im Nordwesten von 2016 bis 2019. Und Linebacker Tyrell Dodson, der hat diesen Fauxpas begangen, schöne Grüße an Simon, hat sich die Nummer 0 geholt. Darüber mag man halten, was man will. Für den neuen Quarterback Sam Howell gab es so eine kleine Gewissensfrage. Der hätte sicherlich gerne mit seiner Nummer 14 gespielt, die er in Washington schon hatte. Da hat er sicherlich DK Metcalf was dagegen. Der spielt jetzt mit der Nummer 6. Und nur noch mal als weiteres Beispiel, Rashawn Jenkins, der Safety, der neue, spielte mit der Nummer 2. Also Safety mit der 2, ja gut. Die volle Auflistung, wie gesagt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Einen weiteren Neuzugang gab es auch noch. Wide Receiver Laviska Shenault wurde für ein Jahr für das Veteran-Minimum-Gehalt von 1,125 Millionen US-Dollar unter Vertrag genommen. Er kommt von den Carolina Panthers und soll insbesondere jetzt auch die Rolle des Returners übernehmen, nach alledem, was man liest. Und das dürfte ja insbesondere nach der Regeländerung auch spannend sein, zu sehen, wie er sich dort schlägt. Shenault war von den Jacksonville Jaguars 2020 als Zweitrunden-Pick gewählt worden. Stichwort neue Return-Änderung. Yannick, wie findest du die?
Oh, ich bin mir nur noch ein bisschen unsicher. Also ich bin ja auch ein bisschen aus der Fraktion. Ich liebe die NFL erstmal so, wie sie ist. Und alles, was neu ist, da bin ich so ein bisschen wie so ein alteingesessener Bauer. Nee, das kenne ich nicht, das will ich nicht. Aber mal schauen. Ich lasse mich erstmal drauf ein. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, auch wenn ich da noch ein bisschen skeptisch bin. Wie siehst du das?
Ja, die ELF, die spielt ja entweder so ähnlich, fast so ähnlich oder so nach genau denselben Regeln, wenn ich es jetzt 100% nicht ganz sicher weiß. Aber
oder XFL, oder? War das nicht aus der XFL?
Kann auch sein. Ich habe es da mal im Fernsehen gesehen und fand es erst gewöhnungsbedürftig unter dem Aspekt der Spielersicherheit, habe ich es aber dann gesagt, ja, macht schon auch mehr Sinn. Also es ist, so wie du gerade sagst, alles, was man nicht kennt, sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran.
Ja, schauen wir mal. Geben wir den Ganzen eine Chance.
Schauen wir mal, geben wir dem Ganzen eine Chance und wir geben auch dem Folgenden eine Chance, nämlich unserem Thema der Woche. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, es geht monothematisch um die Defense und wir haben es natürlich gesagt, wir sind ein Podcast, der nicht ganz unparteiisch ist, denn wir schauen natürlich auch mit mindestens einem Auge auf die Needs, die denn die Seattle Seahawks haben. Wo könnten wir noch Verstärkung gebrauchen? Wen der Top 10 könnten wir vielleicht sogar ergattern auf Position 16 Stand heute? Und generell, wo sehen wir noch ein bisschen Lücken in unserer eigenen Defensive? Also das ist ja dann eher kein engmaschiges Netz, sondern die Löcher da, die in der Defensive gesehen wurden im letzten Jahr, die waren ja unübersehbar, da sind wir uns ja alle einig. Yannick, wenn du ein bisschen auf unser Roster Stand heute, 9. April, schauen würdest, wo drückt der Schuh an meisten? Wo denkst du, müssen wir als allererstes nachlegen?
Das sind natürlich verschiedene Positionen. Der Seahawks-Roster insgesamt ist auf jeden Fall gut, aber er hat doch noch Baustellen, die eben Seattle davon entfernen, irgendwo Richtung Contender zu sein. Das ist in der Offense natürlich einmal die Interior Offensive Line, die auch im letzten Jahr wieder durchaus gewackelt hat. Und vor allem relevant für heute in der Defense ist es meiner Meinung nach immer noch der Pass Rush, der zwar in der Breite eigentlich gar nicht schlecht besetzt ist, wenn man sich den Kader anguckt, aber da fehlt halt eben doch dieser klare Unterschiedsspieler. Wir haben zwar mit Boye Mafe jemanden, der eine sehr gute Saison gespielt hat, wo man sich aber drüber streiten kann, wie hoch ist da noch das Ceiling, kann er mehr als ein Pass Rusher Nummer 2 sein? Uchenna Nwosu ist da wahrscheinlich sogar der beste Mann, der war natürlich aber auch verletzt. Insgesamt sehnt man sich bei den Seahawks schon nach Jahren endlich mal wieder nach so einem klaren Nummer 1 Star Pass Rusher. Ich glaube, auf Cornerback ist man insgesamt ganz gut besetzt. Natürlich mit Breakout-Star Devin Witherspoon. Tariq hat ein bisschen eine kleine Hängersaison gespielt nach seiner sehr starken Rookie-Saison. Dahinter aber natürlich auch Kobe Bryant. Die Themen sind natürlich aber auch Linebacker und Safety, wo man sich natürlich auch selber die Löcher jetzt ein Stück weit gerissen hat. Dadurch, dass man Jamal Adams und Quandre Diggs auf Safety entlassen hat, zählte er aber alles so ein bisschen zu diesem Umschwung unter dem neuen Head Coach, wo man sich ein bisschen verjüngen wollte, auch ein bisschen Gehaltsstrukturen wieder ausgleichen wollte. Und ja, ich würde sagen, in der Defense, da gibt es schon ordentlich was zu tun. Wie siehst du das?
Ja, du hast es angesprochen, Linebacker und Safety, das wären so meine ersten Punkte, die ich insbesondere adressieren wollte. Ich habe auch so einen kleinen Crush von den 10, wo ich gesagt habe, könnte spannend werden, den könnte ich mir rein persönlich so als Lieblingsspieler vorstellen, möchte aber auch nicht vorgreifen. Aber ja, ich persönlich glaube ganz ehrlich, aber ich will da jetzt nicht spoilern, das macht die Folge ja kaputt, dass wir mit dem 16. Pick irgendwie was anderes machen. Ich bin immer noch der Meinung, wir holen einen O-Liner.
Ah, ja. Da wär ich ja persönlich kein Fan von, weil. Ja. Aber ja, ich kann es mir vorstellen. Ich würde es nicht machen, weil ich mir denke, ich finde, wir haben eigentlich ein ganz gutes Tackle-Duo mit Abraham Lucas und Charles Cross. Und wenn wir dann einen Tackle draften, der dann perspektivisch Interior spielen würde, oh, ich weiß nicht, ob ich einen Guard an 16 brauche, weißt du? Vor allem, wenn du dann weißt, was für andere Prospects dann noch auf dem Board sind. Aber schwierig, ich kann mich auch irren. Mal schauen.
Wir werden sehen, also mein Favorit, ich wiederhole das zum 12. Mal, Troy Fautanu an der Position, der kann halt eben Guard und Tackle spielen, würde natürlich halt auch noch passen an die Thematik, wie fit ist ein Charles Cross oder wie vielseitig möchte man sein. Aber es geht um die Defense und wenn wir den Jahrgang 2024 der Defensive anschauen, dann hast du es ja schon vorweggegriffen, es ist sehr viel in Richtung D-Line, es ist sehr viel in Richtung Edge Rush. Cornerback, es ist natürlich sehr, sehr wenig Linebacker und Safety da vorhanden. Würdest du aber dennoch sagen, dass wir in der ersten Runde mehr als 10 Defense-Picks sehen? Oder glaubst du, das ist eigentlich dieses Jahr alles volle Konzentration auf den Quarterback- und Receiver-Markt?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde das so gliedern, in den Top 10 werden wir ein klares Übergewicht an Offense-Spielern haben, weil die Klasse einfach in der Spitze in der Offense brutal stark ist, mit einer starken Quarterback-Klasse, starken Receivern und starken Tackles. Ich glaube, dass so die Defense Ende der ersten Runde kommen würde, weil wir haben eine sehr breite Defense-Klasse, meiner Meinung nach. Vor allem auf Cornerback, vor allem in der Defensive Line. Könnte, also ich würde mich jetzt nicht genau auf genaue Picks festlegen, aber Mitte, Ende Runde 1, da werden wir schon die Defense-Spieler reihenweise vom Board sehen. Was würdest du sagen dazu?
Ich sehe es genauso, die ersten Picks sollten samt und sonders in Richtung Quarterback gehen, beziehungsweise Marvin Harrison. Könnte mir sogar noch vorstellen, dass die Bears sagen, ach nö, mach was anderes damit und geh runter, weil es hat genug Quarterbacks an den ersten Positionen. Von daher, die haben ja noch
mit dem ersten Pick oder
was? Ja, genau.
Die Bears runtertraden.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ah, ich glaub Caleb und Bears, ich glaube, das ist
eingetübt. Meinst du, Match in Heaven?
Also das auf gar keinen Fall, aber ich glaube, das ist klar wie Kloßbrühe, dass da, also es würde mich persönlich sehr, sehr wundern, wenn wir irgendwas anderes als Caleb und Bears sehen.
Aber es ist natürlich der Quarterback-Friedhof der NFL schlechthin, von daher weiß
ja,
ich nicht.
Ja, the true. Ja, safe. Ja. Also, da wollen wir nicht tauschen mit Chicago, aber.
Dafür hatten die immer schon gute Linebacker, was uns wieder zur Defensive bringt. Wir wollen uns jetzt so machen, wir haben uns auf 10 Spieler festgelegt. Du hast ja schon gesagt, ein bisschen auch mit Blick auf die Seahawks. Natürlich ist es so, das ist ein Stück weit auch von eigener Wertung gefärbt. Es gibt ja keine ultimative Top 10 oder wir sagen, wir hängen irgendwas hoch und es muss das Big Board sein von PFF, von ESPN oder von wem auch immer. Deswegen seht uns nach, wenn der ein oder andere vielleicht fehlt, den ihr jetzt gerne drin gesehen hättet. Wir haben es mal so gestaffelt, wir fangen an mit D-Line oder Edge. Und zwar würde ich dann gleich loslegen mit Jared Verse oder Versi, Edge Rusher, Florida State. Verse, war ich mir fast sicher. Er wird ja überall schon als früher Erstrunden-Pick 2024 genannt, vielleicht sogar als einer der ersten defensiven Picks aus diesem Jahrgang. Er hätte auch schon 2023 zum Draft gehen können. Und ich habe einen kurzen Ausspruch über ihn gelesen von einem seiner Coaches, wo ich sage, ja, das betrifft 100% den Spieler. Relentless Rush after Relentless Rush. Also ein rücksichtsloser Pass-Rush nach dem anderen. Große Power zeichnet ihn aus. Er ist aus der letzten Saison frühzeitig noch von einer Verletzung genesen. Ich würde ihn so kategorisieren, Sky is the limit. Und er ist von seinem Team, von den Seminoles, eigentlich der Star in der letzten Saison gewesen. Mit einer gewissen Schnelligkeit ausgestattet, 4,58 Sekunden bei einem 40-Yard-Lauf. Letzte zwei Jahre jeweils nur 2,6, also da kann er noch besser werden. Aber wenn du nach einem dominanten Pass-Rusher fragst, dann ist er eigentlich schon fast schon so ein Prototyp, wie du ihn eigentlich gerne haben willst. Vor allen Dingen, wie ich finde, mit einem echt explosiven Antritt und vor allen Dingen die ersten Schritte, da macht ihm keiner was vor. Da läuft ihm auch so schnell keiner weg. Und ja, schau dir die Hände an, die er mit sich trägt. Das ist auch schon eine unerschütterliche Kraft, die er so bei sich hat. Also viele, viele positive, lobende Worte, wo du jetzt sagst, ja, kann man sich Stichwort Needs des Seahawks auch gut bei uns vorstellen. Bei dem einen oder anderen Mockdraft habe ich ihn auch dort schon gesehen, aber hey, die Dinger sind so viel wert wie ein Stück Papier. Natürlich hat jeder Spieler auch Schwächen, so auch Verse in dem Fall. Ich finde, er agiert manchmal auch ein bisschen kopflos und schießt dann das ein oder andere Mal übers Ziel hinaus. Und es fehlt ihm, anders zu einem Spieler, zu dem wir dann vielleicht später noch kommen, so ein bisschen an der Antizipation bei Spielzügen. So dieses, lieber mal was gemacht und ob das jetzt richtig war, das sehen wir dann später. Also da lässt er sich viel auch ein bisschen von seiner positiven Aggressivität leiten. Als Zusammenfassung bei Verse würde ich sagen, er ist ein Top in der Top-Defense aus dem letzten Jahr gewesen. Und es würde mich nicht wundern, wenn er sogar vielleicht schon innerhalb der Top 10 gehen würde. Spätestens allerdings Mitte erste Runde. Was hast du für ein Take, lieber Yannick, zu Jared Verse?
Jared Verse ist ein unfassbar interessantes Prospect. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, als ich sein Tape gesehen habe, ist, wenn der Snap beginnt, ist bei Jared Verse Stichwort töten. Du hast es schon angesprochen.
Ja.
Unfassbarer Power Rusher. Er ist ein Bull Rusher. Er gewinnt, je länger das Play dauert, weil er einfach mit seiner Physis dominiert. Er ist als Bull Rusher wirklich sehr, sehr exzellent. Was du jetzt noch nicht angesprochen hattest, ich liebe seinen Effort. Also, dass er bei jedem Snap wirklich 100% gibt. Da werden wir noch auf den einen oder anderen Edge Rusher hier vielleicht zu sprechen kommen. Bei dem das nicht so ganz so ist, bei Verse hat man wirklich das Gefühl, der gibt immer alles. Und sogar bei diesen Second Attacks, nenne ich das mal, also beispielsweise er kreiert einen Pressure, der Quarterback bewegt sich vom Pressure weg, läuft aus der Pocket raus und dann läuft er trotzdem noch hinterher und kriegt teilweise trotzdem nicht den Sack, aber noch das Tackling. Und das bewundere ich an Spielern, wenn sie halt eben vom Mindset immer da sind, weil das ist eine Grundtugend in der NFL, die sehr wichtig ist, die leider nicht alle Spieler haben. Du hast aber schon viel Richtiges angesprochen. Ich würde in einem Punkt da habe ich es ein bisschen anders gesehen. Ich finde, dass er manchmal bei den Schwächen, ich finde, sein Release ist nicht der beste. Also er hat manchmal ein bisschen Late Start. Da ist er für mich nicht so der explosivste und auch nicht so der athletischste Pass-Rusher, meiner Meinung nach. Also irgendwie Spin-Moves oder so, das braucht ihr euch bei Jared Verse nicht vorstellen. Er ist halt wirklich mit dem Kopf oder eher gesagt mit dem Helm durch die Wand und dominiert aber auch. Das muss man sagen, du hattest angesprochen, die Sack-Zahlen sind nicht so krass. Wenn man aber ans Tape geht, dann sieht man meiner Meinung nach, dass er wirklich konstant in Ballnähe ist, konstant am Quarterback ist und konstant Pressure kreiert. Und das ist unfassbar viel wert. Und deswegen ist er zu Recht, wie du völlig richtig gesagt hast, eins der besten Edge-Rusher-Prospects in diesem Draft.
Ja, du hast gerade einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Konstanz. Also wir haben sicherlich auch ein paar Prospects da drin, wo du sagst, ja, das Ceiling ist noch nicht absehbar, aber die haben noch nicht so die ganz fette Konstanz drin. Bei ihm und bei dem, der als nächstes kommt, habe ich das am meisten noch, dieses Grundvertrauen in eine gewisse Konstanz, dass er sowohl direkt NFL-ready ist, als auch insbesondere sagt, okay, der spielt auch dann dementsprechend nicht mit diesen, ich sage jetzt mal, typischen Rookie-Fehlern. Er wird welche machen, gar keine Frage, das machen sie alle, insbesondere im zweiten Jahr. Aber das Thema Konstanz würde ich da extrem hochhängen bei ihm. Wenn du jetzt mal, wenn wir uns den Spieler anschauen, einen Spieler vergleichen wolltest aus der aktuellen NFL, fällt dir da einer ein, wo du sagst, ja, mit dem könnte man es am ehesten vergleichen?
Das ist eine sehr gute Frage. So spezifisch habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Wenn du ihn halt siehst als so diesen klassischen Bullrusher, ja, dann gibt's natürlich einige Spielernamen, die da so ein bisschen einfallen. Vom physischen, von der Dominanz sehe ich da ein bisschen Myles Garrett, musste aber direkt einschieben. Myles Garrett ist auf jeden Fall noch viel athletischer in seinen Pass-Rush-Skills. So konstant wüsste ich jetzt gerade auf Anhieb, um ehrlich zu sein, nicht. Hast du da einen Namen im Kopf, den du direkt sagen würdest?
Also Myles Garrett ist natürlich ein Ausnahmeathlet.
Ja. Da kommt Verse auf jeden Fall nicht ran, das muss man sagen.
Ja, oh, vielleicht einen jungen Joey Bosa vielleicht.
Ja.
Am ehesten.
Ja, also ich glaube, wir würden uns beide eigentlich eher bekleidet schon so ein bisschen so ein eigenes Profil. Also du siehst ihn jetzt nicht und sagst dann so Prototyp A, das ist jetzt der und der. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht, wie man ihn einordnen kann. Also eben als dieses als diesen physischen Edge-Rusher, würde ich sagen.
Ja, da bin ich ganz dabei. Das ist mehr das Thema physischer Edge-Rusher, da stimme ich dir hinzu. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, es gibt natürlich auch einen, wo ich sage, der hat zwar auch eine gewisse Physis, aber den finde ich in einem Wort zusammengefasst ein bisschen smarter in seinem Play. Und das ist Laiatu Latu, Edge-Rusher UCLA Bruins. 6'4" groß, 265 Pfund schwer, aber der bringt jede Menge Energie mit. Und was ich finde, der hat eine außergewöhnliche Körperkontrolle, auch vor allen Dingen für das Alter, und vor allen Dingen, der strahlt so eine, trotz allem für die Position, eine gewisse innere Ruhe aus. Ich würde den jetzt nicht als Buddha bezeichnen, das nicht, aber der spielt einen Ticken smarter. Auch der 2020 mit einer Nackenverletzung mit längerer Pause, das ist schon ein bisschen länger her, wir werden gleich noch Spieler hören, die eine ganz andere Krankenakte haben. Kommt aber letztes Jahr, Stichwort Zahlen und Statistiken, da habe ich es immer ganz gern mit ein paar anderen Werten daher. 2023 12,5 Tackles, 10,5 Sacks, 2 Interceptions und er war der Lombardi Award Gewinner. Das ist jetzt keine Auszeichnung, wo man jetzt sagt, wow, das geht über alles, sondern er vertritt damit die Werte, die Spielwerte, die ein Vince Lombardi gerne vorgelebt hat. Was ich aber auch finde, gerade in dem Bereich von der Line bis zur Edge, kommt er mit einem herausragenden Speed her. Also da hat er insbesondere zum Thema Jared Verse schon ganz andere Qualitäten. Und wenn du dir den defensiven Scheme anguckst, durch seine Spielweise, finde ich, kreiert er wirklich auch Mismatches. Und der kann auch mal einen gegnerischen Gameplan, mir nix, dir nix, komplett aus dem Konzept bringen. Und trotzdem, trotz alledem, dass er von seiner Ruhe und seiner Geduld leben kann, finde ich, hat er einen fast schon herausragenden Instinkt auf seiner Position. Wie auch jeder Spieler kommt auch er nicht ohne Schwächen aus. Er hat nicht ganz so große Arme. Und ich glaube, wo er noch ein bisschen Aufholbedarf hat, abgesehen von der Arme, da kann er ja nichts für, ist gerade beim Thema Run-Blocking. Da finde ich, da kann er noch ein bisschen nachholen. Ich persönlich, wenn ich die beiden vergleiche, hätte ich ihn sogar vielleicht noch einen Ticken höher gesetzt. Laut ESPN ist er sogar Nummer 1 D-Liner in diesem Jahrgang. Aber wie gesagt, da gibt's ja mehrere Herangehensweisen. Wenn ich jetzt einen von beiden nehmen würde, gerade bei dem Thema smartes Spielen oder auch mal, ja, ich sag mal, durch seine Art und Weise, wie er Einfluss auf das Spiel nimmt, ich persönlich wäre eher bei Latu. Ist dein Take zu ihm?
Ja, du, da sag ich dir ganz ehrlich, also in dem Hype-Train Laiatu Latu, da musst du mich nicht mit abholen. Ich sitz schon drin und ich sitz nicht nur drin, ich sitz vorne beim Schaffner, okay. Ich fahr das Ding, weil, also ich find's sehr, sehr positiv, dass du ihn auch so gut findest. Ich finde, Laiatu Latu ist der beste Edge-Rusher in dieser Klasse, meiner Meinung nach. Die Bedenken, warum er auch in den Boards fällt, ist einfach wegen dieser Verletzungsgeschichte, was auch zu einem gewissen Grad fair ist. Ich bin der Meinung, wenn man ins Tape geht, dann sieht man im College dieses Jahr in dieser Klasse keinen smarteren und kompletteren Edge-Rusher. Du hast viele wichtige Punkte angesprochen, wie er gewinnt. Also er ist einer der wenigen Edge-Rusher in dieser Klasse, der wirklich verschiedene Dinge im Pass-Rush kann. Also der wirklich auch durch den Einsatz seiner Hände gewinnt, der Moves hat, der schnelle Hüften hat für eine Körpertäuschung, der Inside und Outside gewinnt. Er ist wirklich riesig. Ist dir das auch aufgefallen, dass er auf manchen Tapes vor dem Snap irgendwie viel größer aussah als seine Mitspieler? Ja, genau. Ja. Weil er einfach diese riesigen, langen Beine hat. Ja. Das physische Profil ist für mich überragend. Also klar, Arme kann man ein bisschen diskutieren. Ich finde, er ist trotzdem ein konstanter Rusher, der stetig zum Quarterback kommt. Inside und Outside hatte ich schon gesagt. Er ist auch eine gute Kombination aus Masse, Power, Speed und eben dieser Faktor, den er meiner Meinung nach anderen Edge-Rushern voraus hat, diese Cleverness. Also er sieht Lücken und du hast bei manchen Edge-Rushern das Gefühl, die haben jetzt halt in ihrem Plan, die gewinnen über Outside und ich habe das Gefühl, bei ihm sieht man richtig oft, dass er sein Pass-Rush anpasst und dass er dann mit einer schnellen Körpertäuschung von Outside zu Inside wechselt, dass er den Quarterback stets vor Augen hat und dass er dadurch auch dominiert. Schwächen, wie gesagt, wir haben es angesprochen, Verletzungshistorie ist nicht ohne, das kann man nicht ganz außer Acht lassen. Manchmal verliert er mir ein bisschen zu sehr das Gleichgewicht, dadurch, dass er eben auch so eben auf verschiedene Arten dominiert. Also dann manchmal nimmt er die Hände, manchmal kommt er über den Release, manchmal nimmt er dann doch nochmal den Inside Rush. Dadurch lag er für mich ein bisschen oft auf der Nase, ist aber für mich Meckern auf hohem Niveau. Ich bin riesiger Lato-Fan und ich glaube, das klingt auch ein bisschen durch. Ich fände den bei den Seahawks schon wirklich, ich glaube, das würde sehr, sehr gut passen.
Ja, natürlich ist die Frage, du hast ja eben schon angesprochen in der Übersicht, du hast mit Mafia und Nwosu zwei, aber du hast nicht den Nummer 1 Edge Rusher, den hättest du in ihm. Das ist auf jeden Fall so. Ich weiß nur nicht die Art, wie Mike McDonald Football spielen lassen will, insbesondere auch in der Defensive. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich sein Wunschspieler wäre. Wenn du aber nach Best Player Available gehst und der ist noch dann da, dann musst du ihn nehmen. Da wäre ich ganz dabei. Wenn du jetzt abseits von den Seahawks ein Team sehen würdest, wo du sagst, naja, da passt da drauf wie Arsch auf Eimer, welches Team wäre das bei dir?
Ich glaube Buccaneers. Also, wie gesagt, warum ich Latu auch so interessant finde, er fällt ja in den Boards wahrscheinlich, sicher wissen wir es noch nicht, aber wegen dieser Verletzungssache wird ja oftmals eher so in die 20er gemockt. Ich würde ihn tatsächlich schon an 16 nehmen. Deswegen wäre ich vielleicht auch aus unserer Perspektive bei den Seahawks ein Fan davon, vielleicht runter zu traden mit dem Team, was Mitte der 20er hochkommen will und ihn da zu nehmen. Und da komme ich eben auf deine Frage wieder zurück, bei welchem Team würdest du ihn sehen? Ich glaube, an 26, 27 picken auch die Bucks, die natürlich auch noch nach der Suche nach einem Edge-Rusher wären. Da könnte ich ihn mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, dass er irgendwann so in den 20ern gehen wird. Und da wäre natürlich aus Seattle-Perspektive ein gutes Ding, vielleicht noch runterzugehen, sich einen fehlenden Second-Round-Pick, den wir ja leider Gottes nicht mehr haben, nochmal einzustecken und dann vielleicht trotzdem mit dem besten Edge-Rusher rauszugehen. Ja, finde ich ganz interessant.
Ja, je mehr man sich vor allen Dingen mit den ganzen Prospects, egal in welcher Kategorie, beschäftigt, tut dieser fehlende Zweitrunden-Pick eigentlich immer mehr weh. Wobei man natürlich sagen muss, mit Leonard Williams hast du schon auch ein Stück weit eine Baustelle geschlossen, aber hey, der Markt ist halt, wie er ist. Und ja gut, hätte man sich gerne anders vorgestellt, aber gut, es ist nun mal so. Es gibt allerdings auch so ein paar Edge-Rusher, wo man vielleicht nicht als allererstes mit auf dem Schirm hat, die aber auch ihre Berechtigung haben, weil sie einen Punkt ausmachen, die ja teilweise so ein bisschen unterschätzt werden in der Liga, nämlich die insbesondere die vielseitigen D-Liner. Und einer davon ist Darius Robinson von Missouri. Der fällt unter diese Kategorie der vielseitigen D-Liner, was ihn natürlich auch, finde ich, ein Stück weit auch unberechenbar macht. Von den Gegner, für den Gegner. Ich finde, er ist mit all seinen Skills nicht der Allerschnellste. Trotzdem dafür fast schon bockstark in der Laufverteidigung. Letztes Jahr kommt er daher mit 8,5-6, 43 Tackles. Letztes Jahr eine, ja, man kann schon sagen, für ihn fast Breakout-Saison gehabt. Davor, gerade auch was so die Statistiken betrifft, beziehungsweise sein Impact auf das Spiel, fast schon ein bisschen unter dem Radar geflogen. Seine starken Hände, insbesondere gegen den Quarterback, die fallen einem auf, wenn man Tapes schaut. Ist ja eh immer so ein bisschen blöd, ne? Tapes schauen, du kriegst ja eh nur Highlights präsentiert, das ist ja eh klar. Davon sind wir uns mal einig, weil du siehst ja das ein oder andere, wo du sagst, ist ausbaufähig, siehst du. Aber am Ende des Tages stellst du natürlich immer die positiven Eigenschaften von einem Spieler dar, das ist klar.
Ja, kommt drauf an, ne? Also auf YouTube, ja. Klar. Kannst ja Tape auch kaufen. Also bei Amerikanern und wenn du da All-22 guckst, dann siehst du natürlich auch schon alles, aber ich stimme dir safe zu, also ja. Ganz viele Leute sehen halt die Highlight-Tapes auf YouTube und da sieht jeder Spieler immer ein bisschen positiv aus. Ne?
Was ja auch im Prinzip im Sinne der Spieler und auch der Agenten ist, weil klar, du willst ja möglichst einen Spieler gut darstellen. Übrigens gibt's ja auch in Moneyball da, es geht zwar um Baseball, aber da geht's ja auch um Scouting, diesen einen super smarten Spruch, dass du im Prinzip ja nicht reinguckst in den Kopf der Spieler und du kannst dir Bilder und Material anschauen und du weißt aber nicht, ob er ready ist und wie er in dein Team passt. Du weißt es einfach nicht, auch noch nach Jahrzehnten nicht. Anyway, er hat seine Karriere gestartet als Interior-D-Liner, ist dann gewechselt in Richtung Edge. Und bei all der Vielseitigkeit, die man bei ihm loben kann und seiner starken letzten Saison, auch hier, ich finde in seinen Aktionen, fehlt ihm oftmals so ein bisschen die letzte Effektivität. Da geht viel, finde ich, nach dem Motto, viel hilft viel. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten fehlt mir hier auch so ein bisschen so die Spielintelligenz. Ich meine das nicht, dass der komplett da daneben ist, aber der liest, finde ich, das Spiel anders, wenn auch nicht so effektiv halt in dem Fall. Wenn ich den Darius Robinson zusammenfassen würde, gerade auch jetzt im Vergleich zu dem einen Hype-Train-Anführer und zu dem anderen der Prototyp eines Bullrushers, würde ich sagen, wenn er eine späte zweite Runde geht, vielleicht sogar mit ein bisschen Pech in die dritte fällt, dann ist er immer noch ein sehr, sehr wertvoller Pick für die Teams, weil er eben durch seine Variabilität glänzen kann. Und ich finde, gegen den Lauf ist er jetzt schon NFL-ready, aber als Pass-Rusher, glaube ich, gerade auch in der NFL, so wie sie jetzt ist, braucht er vielleicht noch ein Team, was ein bisschen Geduld hat mit ihm. Wie siehst du Robinson?
Ich finde erstmal krass, dass, obwohl wir beide nicht unsere gegenseitigen Dokumente ausgetauscht haben, wir trotzdem sehr, sehr ähnlich die Sachen sehen bei den Spielern. Ich sehe es nämlich auch sehr, sehr ähnlich. Ich würde in einem Punkt vielleicht ein bisschen sagen, ich glaube, dass er deutlich früher gehen wird als Runde 3. Also ich sehe ihn sogar als Ende Runde 1 Kandidaten, Anfang Runde 2. Ich bin auch Fan von Darius Robinson. Ist so ein bisschen mein kleiner Draft-Crush. Ich kann schon mal vorweggreifen, er ist mein Edge-Rusher Nummer 3 vor Dallas Turner, vor Chop Robinson. Der ist ein physisches und athletisches Komplettpaket. Du hast die Power schon angesprochen, vollkommen richtig bei ihm, aber auch, es sind die langen Arme. Also er gewinnt vor allem auch, weil er Offensive Tackle mit seinen langen Armen überwindet. Wenn du ihn beim Pass Rush beobachtest, dann siehst du vor allem diesen gehypten Push-and-Pull-Move. Also dass er halt quasi erst schubst und dann quasi darüber mit seinen langen Armen den Offensive Tackle überwindet, in Kombination mit der Power, die wirklich top ist, gewinnt Lücken, also gewinnt und sucht Lücken inside und outside, also da haben wir wieder so einen Pass Rusher, der nicht nur stumpf einfach seinen Plan verfolgt, sondern auch anpasst im Rush. Er ist eine absolute Waffe gegen Run-Defense, hast du auch schon angesprochen, völlig richtig. Ich fand ihn aber also Missouri hat sowohl 4-3 als auch 3-4 Defense gespielt. Ich fand ihn in 4-3 deutlich besser als in 3-4. Und du hast so ein bisschen die Quickness angesprochen. Ich würde es auf den Release so ein bisschen schieben. Er ist nicht der Explosivste nach dem Snap. Also er macht auch schon ähnlich wie Verse viel über Power, ist da aber auch so ein bisschen physisch und athletisch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter. Und legt auch manchmal ein bisschen zu viel Fokus auf die Power und könnte da vielleicht in Sachen Pass-Rush-Moves noch ein bisschen vielseitiger werden, würde ich sagen.
Jetzt ist Missouri natürlich auch nicht bei den Colleges, die wir gerade davor hatten, also UCLA oder Florida State, wir haben ja noch was von Alabama beziehungsweise Iowa, Illinois, Texas Longhorns. Jetzt ist das ja nicht das allergrößte College, beziehungsweise seit 2011 ja auch nicht mehr in der Big 12. Siehst du das als Nachteil, dass er vielleicht nicht so auf allerhöchstem Level bis jetzt performt hat?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen diese klassische Frage, die wir jedes Jahr bei Spielern haben, die bei etwas kleineren Colleges sind. Ich würde Missouri da ja schon noch so, ich bin kein College-Experte, aber ich würde das ja schon eher so als Mittelklasse-College abstempeln. Also ist jetzt hier nicht irgendwie North Dakota, wo Trey Lance war oder so. Aber ja, also es spielt immer ein bisschen eine Rolle. Natürlich, wenn du bei Georgia, Alabama oder wie sie alle heißen spielst, da hast du halt auch natürlich auch die größere Konkurrenz und kann sich besser beweisen. Für mich alleine ist das auf Tape aber nicht sofort ein Ausschlusskriterium.
Ja, fairer Punkt. Natürlich nicht so ein krasser Fall wie North Dakota, was die Niners damals abgerissen haben. Das war schon krass, aber gut, da bist du nie vorgefeit, weil du gerade Georgia angesprochen hast und gerade das Thema Defense, da war man ja schon verwöhnt in Südosten der Staaten, dass sie sehr, sehr starke Jahrgänge in der Defense hatten. Dieses Jahr sieht das bei Georgia aber nicht so aus. Das ist jetzt ein bisschen off the record, aber da haben die Bulldogs dieses Jahr nicht so viel auf die Kette gebracht, finde ich.
Ja, haben natürlich auch schon in den letzten Jahren halt viel von ihrer Qualität in die NFL gebracht.
Klar gespült.
Ja, safe. Wie gesagt, ich bin da jetzt bei Georgia auch nicht so krass drin, um ehrlich zu sein, dass ich die als konkrete Namen nennen kann, wenn er vielleicht nächstes Jahr explodiert. Aber ja, hast du schon recht. Also auffällig, dass dieses Jahr wir keinen klaren Star-Edge-Rusher aus Georgia haben.
Ja, genau, darum geht's ja. Es geht ja um die diesjährige Klasse. Und ein College hatte ich gerade schon angesprochen, mit einem Spieler, wo wir uns auch noch mit beschäftigen wollen, nämlich von den Texas Longhorns. Byron Murphy, Liner, der kommt daher aus der letzten Saison mit 5-6, 29 Tackles, wird von mehreren Portalen als Nummer 4 in eben diesem Ranking geführt. Wenn ich seine athletischen Skills so ein bisschen angeschaut habe oder bewerten sollte, würde ich die einfach nur als freaky bezeichnen. Es gab ein Mitglied in seinem Coaching-Staff bei den Longhorns namens Torrey Becton, der musste ihn bremsen bei seinem ganzen athletischen Workout. Der hat gesagt, das ist viel zu viel, was er macht. Der geht durch die Decke, der muss an anderen Dingen arbeiten. Finde auch hier zeichnet sich durchaus mit einer gewissen Explosivität im Antritt aus. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn sich im Spiel von seiner Mannschaft Lücken ergeben, da ist er relativ schnell da und auch mit einem sehr, sehr guten Auge. Also der weiß, wo er hin muss, ohne irgendwelche hektischen Bewegungen oder ohne irgendwie, dass er ständig falsch läuft. Und ich würde ihn mal kategorisieren auch so als eine gewisse Art von Motor für sein Team. Und auch, zumindest mit das, was du gesehen hast, du hörst natürlich nicht, was er sagt, aber auch kommt mit einer gewissen Emotionalität her auch als Antreiber, als Kopf seiner Unit. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht lernen, die hast du als Instinkte oder die hast du eben nicht. Bei ihm ist es mir halt wirklich auch krass aufgefallen, dass er damit auch ja seine Leinenkollegen mitreißt, beziehungsweise die ganze defensive Unit. Das würde ich da auf jeden Fall als Stärke rausstellen. Ist auch was, wo ich finde, bei den 10, die wir rausgesucht haben, ist das nicht bei jedem der Fall. Da gibt es welche, die sind ein bisschen viel ruhiger. Ist natürlich immer eine Frage, auch was willst du als Team oder was gibt dir ein Spieler mit eben diesen Attributen? Zumindest bei den Longhorns hat es super funktioniert für Byron Murphy. Auch hier wieder, wenn man Schwächen raussuchen möchte, seine Stats gerade im Bereich der Sex sind nicht elitär. Und er ist, Stichwort, was die Natur ihm gegeben hat, ein bisschen kleiner als der Prototyp eines typischen D-Liners. Und ja, wie gesagt, seine Emotionalität bringt ihn auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus. Stichwort Flaggen, Stichwort ja, zu viel interagiert. Wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich auch hier sagen, ist ein außergewöhnlicher Athlet auf der Position des D-Liners. Und durch seine emotionale Art und so, wie er Spieler mitreißt, kann er durchaus zu so einem typischen Unterschiedsspieler werden. Jene, die du nicht einfach bekommst durch noch so viel Training oder noch so viel Erfahrung in der NFL, sondern da gibt's einfach ein paar Dinge, die hast du oder die hast du eben nicht. Wenn ich ihn mit dem, was man weiß, was man gesehen hat oder so wie ein Board fallen würde, tippen würde, dann würde ich sagen, frühe zweite Runde. Vielleicht erstes Drittel am zweiten Tag.
Meinst du?
Ja.
Boah, ich glaube, ich habe den deutlich höher.
Echt?
Ja, deutlich.
Ja,
also,
sag warum.
Ja, da gehen wir auseinander, weil ich habe den als potenziellen Top-12-Pick. Byron Murphy, ich habe vorhin gesagt, bei Jared Verse, töten. Das kannst du bei ihm mal 10 nehmen. Das hätte ich, Mission töten hätte ich hier anbringen können. Du hast das Schlagwort angesprochen, Aggressivität. Er ist auch bei jedem Snap 100% dabei. Effort ist da. Ich habe eine Theorie, warum er so aggressiv ist und warum er immer 110% gibt und warum das manchmal positiv, aber auch negativ ist. Ich finde tatsächlich, dass seine Power nicht so krass ist. Also ich finde, bei Plays, er gewinnt über Quickness, meiner Meinung nach, durch Explosivität, durch Aggressivität, durch Willen.
Ich mit.
Ja, und wenn du siehst, dass wenn Plays länger dauern, wenn er nicht sofort gewinnt, wenn er gedoubled wird, oder auch in einem 1 gegen 1, dann siehst du, dass die Power nicht so krass ist, wenn er nicht sofort gewinnt, über die Explosivität nach dem Release, nach dem Snap. Und ich glaube, er versucht diese fehlende Power, vielleicht auch so ein bisschen durch seine Größe, er ist ja nur 1,85, glaube ich. Ich glaube, er versucht das zu kompensieren durch Ultra-Aggressivität, durch Quickness, durch, okay, ich versuche sofort mit dem Kopf durch die Wand, ich versuche sofort zu gewinnen. Ich glaube, also das ist persönlich meine Theorie, warum er da ein bisschen in dem Bereich ist. Aber die anderen Stärken sind eklatant. Also Quickness, er hat ultraschnelle und explosive Füße nach dem Snap, wodurch er ein konstanter Pass-Rusher ist. Er ist eine Pressure-Maschine, also wirklich immer in Ballnähe, sowohl gegen den Run als auch im Pass Rush. Ultra konstant, wirkt sehr, sehr weit in seinen Moves. Eben eins der wenigen Mankos, zu aggressiv manchmal, fängt sich dadurch Flaggen. Power nicht ganz on top und ein bisschen undersized, das sind legitime Bedenken. Ich glaube aber trotzdem, zumindest von seinem Mindset, was ich bewerten kann auf Tape, stimmt es bei ihm und ich finde es trotzdem interessant, wenn meine Theorie denn so stimmt, ich kann mich natürlich auch irren, dass er seine eigenen Schwächen im Spiel kompensieren möchte und dass er das sieht und dass er das aber auch ein Stück weit schafft und dadurch eine wichtige Säule in diesem Texas-Team ist. Ich bin großer Fan von Byron Murphy und ich würde nicht mit den Armen hin und her schlagen, wenn er Top 12 geht.
Also man hört natürlich auch schon raus, dass du großer Fan bist. Das sei dir natürlich auch zugestanden, absolut fair. Du hast aber 3-4 Punkte gesagt, wo du dir als Coach eigentlich nur wünschen kannst, was du von einem Athlet bekommst. Ja. Nämlich keine Dinge, die nur auf Tapes sind oder die nur auf Zahlen basieren. Das sind so Dinge wie Willen. Also damit kannst du natürlich auch fehlendes Talent wegmachen, das, was ich nämlich in Abrede stellen will, um Gottes Willen. Aber wenn du einen Spieler hast, der über den Willen zum Erfolg kommt, was Besseres kann dir als Coach oder als Coaching-Staff ja fast gar nicht passieren, finde ich.
Ja.
Das Thema aggressiv oder sogar 110% geben, auch hier in der NFL, wo Leistung jeden Tag gefragt ist und wo du halt not for long agierst, wenn du damit mit mehr als das auf den Platz gehst, als, ja, ich mache halt hier meinen Job, dann hast du schon mal perfekte Voraussetzungen für eine Karriere. Da stimme ich absolut zu. Und ich habe ja immer auch gerne so ein Schlagwort, womit man Spieler ja beschreiben kann. Du hast gerade was fallen lassen, wo ich sage, das passt eigentlich viel besser drauf, wie was ich mir habe überlegen können, nämlich Maschine. Und da bin ich absolut dabei. Für mich, wie gesagt, der Grund, warum er bei mir ein bisschen gefallen ist, ist halt, ich weiß nicht, ob das alle Teams auch wirklich so wollen, dieses ein Stück weit zu viel, ne? Übers Ziel hinaus und halt eben nicht so die smarte Art zu spielen. Ja, wie gesagt, Baltimore wäre so ein typischer Topspot, wo ich sage, da passt er eigentlich hin wie die Faust aufs Auge. Nur so meine 5 Cent.
Ja, also also ich würde mir das wünschen bei Baltimore, das fand ich sehr cool. Boah, ob der da Ende Runde 1 noch da ist, das weiß ich nicht, aber kann natürlich alles sein. Wir wissen nie, was vorher im Draft passiert. Wir haben jedes Jahr irgendwelche Spieler, die hochgepickt werden sollen und dann doch fallen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir den da irgendwo Top 15 sehen, aber wir lassen uns überraschen. Ich bin gespannt.
Ja, das dürfen wir auch sein. Und die muntere Fahrt geht weiter. Wir sind immer noch bei der Kategorie D-Line oder Edge.
Jetzt kommt aber der Letzte.
Jetzt kommt der Letzte. Aber stimmt ja was dem, was du gesagt hast. Wir sind da sehr, 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 sehr weit und sehr, sehr tief gerade in den Positionsgruppen. Da ist halt eben auch sehr viel, was man sehr, sehr hoch sehen wird und einfach, weil die Auswahl halt eben da ist.
Ja.
Das ist jedes Jahr ein bisschen anders, aber jetzt kommt der letzte D-Liner, Jashon Newton, genannt Johnny. Finde ich auch sehr praktisch, dass man ihn Johnny nennt. Das ist dann ein bisschen einfacher, auch in der Schreibweise. D-Liner von Illinois. Mit den Fighting Illini haben wir gute Erfahrungen gemacht, Stichwort Devin Witherspoon. Selber kommt er aus St. Petersburg, Florida, habe ich auch noch rausgefunden. 7,5 Sacks, letztes Jahr 52 Tackles. Und laut ESPN Player Rating von 89,5, das ist auch sehr, sehr beachtlich. Er wird gerankt hier als Nummer 3 D-Liner. Auch hier nicht ganz so vielseitig wie Darius Robinson, aber auch den kann man auf verschiedenen Positionsgruppen an der D-Line einsetzen. DraftBuzz hat ihn lustigerweise beschrieben als ähnlichen Spielertyp wie Jalen Carter. Also wenn das zutrifft, oder die Waldfee, da bin ich aber nicht so ganz sicher. Also da habe ich ein paar Aspekte gesehen, wo ich sage, kann ich nicht ganz mitgehen. Auch hier wieder, wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben würde, mit so einem Etikett versehen, würde ich einfach nur sagen Präsenz. Also die physische, ja, vielleicht weniger wie Byron Murphy, aber ist da, wo er sein muss. Also wie bei einem, ist jetzt von der Positionsgruppe völlig daneben, aber wie bei einem guten Mittelstürmer, der weiß auch, wo er zu stehen hat.
Wilder Vergleich.
Ja. Ich finde, gerade die letzten beiden Jahre hat er sich gerade bei dem Thema Dominanz oder physische Dominanz auch extrem entwickelt. Auch ein Spieler, wie so ein typischer Prototyp, den du sowohl bei Run als auch bei Passdowns bringen kannst, ohne Bedenken. Und ich finde, trotz seiner Körperlichkeit oder trotz seiner Physis, im Gegensatz zu ein paar anderen, die wir vorher auch schon gehört haben, er kann sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell auf sich ändernde Spielsituationen reagieren. Stichwort Körperlichkeit, der gute Mann ist 300 Pfund schwer. Dafür, finde ich, wirkt er zumindest auf den Tapes doch sehr agil. Trotz diesen 300 Pfund ist er verhältnismäßig klein gewachsen. Und was ich finde, wenn man gegen Illinois gespielt hat, mit einem aggressiven Run-Blocking, dann hat er trotz seiner körperlichen Voraussetzung da vielleicht noch ein bisschen Schwächen, die man gar nicht vermutet, weil er sich da gar nicht so behaupten kann, wie man es vielleicht auf den ersten Blick als Anschein hat. Auch die ersten Schritte, ich habe gesagt, agil finde ich ihn schon, aber da gibt's Leute, die explosiver sind. Wenn ich ihn jetzt auch wieder tippen würde, kann sein, dass wir da auch ein bisschen auseinandergehen. Gerade wegen dem gesagten Mitte zweite Runde hätte ich ihn tatsächlich. Ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich
vorher. Ich habe alle, glaube ich, ein Stück weit höher. Ja, also generell. Aber, also
von den Edge-Rushern beziehungsweise von den D-Linern finde ich ihn auch von den fünf tatsächlich auch, wenn ich dann Wertung machen würde, hätte ich noch fünf.
Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube aber trotzdem, also ich würde alle in Runde 1 nehmen, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Newton von den jetzt besprochenen auf jeden Fall der unauffälligste und der unspannendste ist, wenn man das so sagen kann. Ich stimme dir trotzdem in vielen Punkten zu, die du sagst. Er macht viele Sachen gut. Also er hat eine gute Stärke, eigentlich so prototypische Größe und Gewicht für einen Defensive Tackle, also ist so ein bisschen Prototyp Defensive Tackle, sehr, sehr guter Run-Stopper, das ist auf jeden Fall seine größte Stärke, würde ich sagen, ist ein sicherer Tackler, dominiert auch durchaus, spielt intelligent in Raumdeutung, hat ein gutes Maß an Aggressiveness, also finde ich besser ausgeglichen als bei Byron Murphy. Insgesamt ein gutes Spielerprofil, aber für mich dann doch Defizite im Speed. Also du hattest das angesprochen, 300 Pfund, das merkt man bei seinen 1,88 Körpergröße, dass ihn das schon einschränkt. Er ist in Sachen Explosivität und in Sachen Speed nicht so stark. Und da sind für mich die Defizite schon so, dass es ihn für mich ein bisschen nach hinten schubst. Also ich würde sagen, ist für mich so Ende Runde 1, könnte mir aber auch vorstellen, dass da ein Team, weiß ich nicht, die Bengals oder so an 18 schon zuschlagen, wenn Byron Murphy vielleicht schon weg ist und so sie diesen Defensive Tackle haben wollen, weil da muss man sagen, es gibt so zwei Top-Defensive Tackle, die haben wir gerade besprochen und danach wird es sehr, sehr dünn. Also danach sprechen wir schon eher von Spielern, die so Third-Rounder sind. Aber Newton abschließend ist für mich ein solides, gutes Prospect, wo ich zuversichtlich bin, dass der in der NFL funktioniert. Ob der ein absoluter Star wird und einer der zwei, drei besten Defensive Tackles der Liga, weiß ich nicht.
Ja, da würde ich mitgehen, gerade das Thema unspannend, was ja nichts Schlechtes sein muss. Wenn du deinen Job solide machst, du musst ja nicht immer gerade der aufregendste Spieler da sein, der jedes Mal da im Rampenlicht steht. Hauptsache, du machst deinen Job gut. Unspannend und Cincinnati, das sind ja auch was, wo du sagst, jo, das ist ja auch, passt auch wie, naja gut,
das
wird das.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, ich sage, wir sind ja auch ein Stück weit ein Podcast, der in eine Richtung gehen darf. Also wir müssen
ja
sein. Ja. Ist ja so. Und du hast es ja auch schon gesagt, wir haben ja nicht nur D-Liner, sondern wir haben ja auch Cornerbacks. Und jetzt geht es dann ein bisschen auf eine andere Positionsgruppe zu. Die ist auch nicht ganz so ausführlich. Wir haben, glaube ich, drei.
Genau.
Cornerbacks und starten wollen wir mit Cooper DeJean.
DeJean, glaube ich.
DeJean?
Genau.
Ah. Frankophone hat sich jetzt gerade ein bisschen durchgehört. Vielleicht hat er irgendwie Vorfahren aus Quebec oder so. Weiß man ja auch nicht. Cornerback aus Iowa. Wenn man sich anschaut, was der gute Mann sonst noch alles gemacht hat in seiner sportlichen Karriere. Es gab eine Lokalzeitung, die hat ihn als Rockstar der Iowa Defense betituliert, wo ich gesagt habe, ja, kommt schon ganz gut hin. Spielertyp, wie ich finde, für Cornerback nicht unbedingt typisch, aber der verpasst kaum einen Tackle. Der kam, was die Zahlen betrifft, mit 5 Interceptions in 2022, daher letztes Jahr nicht ganz so produktiv, nur deren 2. 200 Pfund schwer, aber ein Spieler, wie ich finde, der hat auch wieder das richtige Näschen mit einer hohen Football-Intelligenz ausgestattet, steht oftmals immer genau da richtig, wo der hinzustehen hat. Und ich habe es gerade gesagt, sportlicher Werdegang sehr interessant. Der hat in der Highschool noch Quarterback gespielt. Der war Weitsprung-Athlet und sogar 100-Meter-Läufer. Also das sind Voraussetzungen für einen Cornerback, wo du sagst, ja, ist ein relativ spannendes Gesamtpaket. Ich finde, wenn ich ihn als Spielertyp beschreiben würde, ist ein typischer Zone-Defender. Den kannst du dennoch vielseitig in der Secondary einsetzen. Stichwort Schwächen. Ich würde sogar jetzt mal was so ein Theorem in den Raum werfen, ist so eine Art Kimmich-Syndrom, Joshua-Kimmich-Syndrom. Also der ist überall und trotzdem gefühlt nirgends. Also der, weißt du, was ich meine?
So, ja, kann ich gleich gerne auch meine Gedanken zu sagen, stimme dir da voll zu.
Er kommt noch mit einer Muskelverletzung daher, weswegen er beim Combine nicht läuft. Und ich finde, so ein bisschen so die allerletzte Explosivität, die fehlt mir. Reaktionsschnell ist er, das ist aber aufgrund seiner Sportintelligenz, so sage ich jetzt mal. Er wird mit seinen Skills aber auch durchaus als Special-Teamer sogar genannt. Ich finde, es ist durchaus ein spannendes Prospect wegen seiner Vergangenheit, weil er richtig viel mitbringt. Auch eine gewisse Kombi aus Physis und vor allen Dingen Instinkt. Es gibt allerdings auch Cornerbacks, die ich hier ein bisschen höher gewichte. Also von den dreien, die wir insgesamt hören, da greife ich schon mal weg, finde ich, ist es nur meine Nummer 3. Irgendwo Mitte zweiter Runde. Wo liegt der denn bei dir, Yannick?
Also erstmal grundsätzlich, Cooper DeJean mag ich extrem als Footballspieler. Und das meine ich genauso, wie ich sage, weil sein athletisches, sein physisches Profil vom Speed her ist alles top. Der sieht so ein bisschen aus wie Christian McCaffrey auf Cornerback. Mein Problem mit Cooper DeJean ist einfach, ich weiß nicht, ob er ein Cornerback in der NFL ist. Und das sage ich nicht, weil er weiß es, sondern das sage ich, weil einfach wegen seinem Spielerprofil. Er spielt sehr, sehr, also er ist ein unklassischer Cornerback. Er spielt sehr, sehr viel Slot. Er ist sehr viel in der Mitte des Feldes zu finden. Nicht so viel Outside. Den willst du in Ballnähe haben. So ein bisschen wie Devin Witherspoon, weil er wirklich gegen den Run und im Antizipieren Inside extrem, extrem gut ist. Der ist halt verschieden einsetzbar, vor allem. Also, der sieht für mich auch ein bisschen wie so ein Safety-Linebacker-Cornerback-Hybrid aus. Als hättest du die drei Positionsgruppen in einen Topf geschmissen, umgerührt, geschüttelt und dann kommt der Cooper DeJean bei Russ. Der ist ein wahnsinnig guter Footballspieler, wie ich gesagt habe. Dynamische Hüfte, explosiv, schon ein flüssiger Backpedal. Also, mit Backpedal meine ich seine Rückwärtsbewegung, wie er zurücksteppt. Instinkt und Timing ist seine größte Stärke und deswegen sage ich, ich will den in Ballnähe haben. Da ist er wahnsinnig gut. Die Ballskills sind sehr gut, also sein Instinkt für Interceptions, für den Ball allgemein. Für mich spielt er zu viel Slot und zu viel Zone, um ein klassischer Nummer 1 Cornerback in der NFL zu sein. Und ich glaube, gegen die heutigen Wide Receiver willst du einen klassischen Outside Nummer 1 Cornerback haben. Und da ist ein bisschen mein Problem mit DeJean. Ich sehe den als fantastische Nummer 2. Ich will den in meinem Team, aber ich will den nicht als Nummer 1 Cornerback. Der soll nicht der beste Cornerback meines Teams sein, sondern ich will den so ein bisschen als Hybridwaffe in meiner Defense. Ähnlich wie Kyle Hamilton oder Devin Witherspoon, aber so ein bisschen physischer als Hamilton. Und der braucht meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Outside-Cornerback neben sich und ist für mich kein klassischer Cornerback, wie wir ihn kennen. Und das macht ihn für mich zu einem guten Footballspieler, aber nicht zu einem Nummer 1 Cornerback. Und ich glaube, da geben wir uns die Hand, auch wenn ich Mitte oder was hast du gesagt? Mitte Runde 2 hast du gesagt?
Ja.
Finde ich auch ein bisschen hart. Ich finde, die sind wir auch schon wieder ein bisschen bei Ende Runde 1. Aber ich glaube, wir sind uns da inhaltlich sehr, sehr einig mal wieder.
Und wir haben nicht abgeschrieben, das muss man jetzt
Wir haben wirklich sagen. Wir haben beide nichts voneinander gesehen.
Nein, wir haben uns die Spieler mehr oder minder abgestimmt, beziehungsweise nur einen Vorschlag gemacht und ich gesagt, da gehe ich mit. Von daher, wir haben uns nicht weiter abgestimmt. Aber wir werden noch zwei weitere Cornerbacks haben. Wobei, mir fällt gerade noch einer ein, wenn Bill Belichick noch beim Patriots wäre, ich finde, das wäre fast schon so ein typischer Belichick-Move, wenn er den geholt hätte. Ich kann mir den irgendwie wunderbar in der Defense von ihm vorstellen.
By the way. Ja, also ich glaube, kurz aus Seahawks-Perspektive, ich glaube, dass der für uns vielleicht nicht so spannend ist, weil wir mit Witherspoon schon so einen Slot-Corner physischer Tackler in Ballnähe haben. Also ihn bei uns halte ich schon eher für unrealistisch. Ich sehe den eher so Green Bay oder so.
Ja, warum nicht?
Neben Jair Alexander, das fände ich sehr gut.
Sollte er doch frankophone Vorfahren haben, hat er es ja von da auch nicht weiter. Kanada, von daher, dann passt das ja auch wieder. Hat er nicht, müssen wir mal googeln. Cornerback Nummer 2, den wir euch noch vorstellen wollen in der Runde, ist Nate Wiggins von Clemson, gebürtig aus Atlanta in Georgia. Ich habe mir, als ich so gerade auch seine ultralangen Arme angesehen habe, gleich einen Vergleich gezogen zu einem Spieler, der vor gar nicht allzu langer Zeit gepickt wurde, nämlich zu Christian Gonzalez, der tatsächlich dann bei den Patriots gelandet ist, so als Spielervergleich. Ich finde persönlich, das matcht ganz gut, die beiden. Wiggins kommt mit 2 Interceptions aus dem letzten Jahr daher. Ich finde, was er hat gegenüber anderen Cornerbacks aus dem diesjährigen Draft, der hat eine sehr, sehr starke Coverage, eine gute Zone Protection. Nur das Tackling ist nicht so sein Ding. Also da finde ich, da gibt's Leute aus der diesjährigen Gruppe, die sind da deutlich besser. Er ist ultraschnell. 40 Yard läuft er in 4,28 Sekunden. Das ist, finde ich, extrem. Er wirkt für sein Alter sehr, sehr ruhig und sehr, sehr abgeklärt. Und man hat so auch ein bisschen so den Eindruck, dass er so eine Art strategischer Spieler sein kann, der von außen gerne auch mal zuschaut. Also nicht außen, weil er außen steht, sondern weil er aufs Spiel auch mal guckt, dem Gegenspieler gerne auch mal den ersten Ball auch mal gibt und so mal gucken, so, ja, was hat der Gegner mit dem Gameplan vor? Und dann auch sehr gut adaptieren kann, beziehungsweise sich auf neue Gegebenheiten, finde ich, sehr, sehr gut und sehr smart vor allen Dingen einstellen kann. Das finde ich, hat er gut, was er noch ausbauen kann. Zumindest mal bei den Bildern, die ich gesehen habe. Vertikale Routen, da lässt er doch ein bisschen viel Platz. Und also zu viel, Stichwort, guckt er gerne mal von außen zu. Und wie gesagt, Bock auf Run-Defense hat er nicht besonders viel. Also wenn er da ins Tackling mal müsste, dann ist Feierabend. Zusammenfassung bei Nate Wiggins. Safe Top 5 Cornerback in diesem Jahr. Von den genannten würde ich ihn aufgrund seiner strategischen Fähigkeit und seiner Geschwindigkeit als Nummer 2 von den genannten nennen. Wo ich aber finde, wo er in der heutigen NFL natürlich auch gerade, wenn er gegen physisch dominante Receiver auftreten würde, ich weiß nicht, wie er tatsächlich auf Gegenwind in der Nummer größer Liga reagiert. Wenn er das schafft, mitzugehen und sich dann natürlich auch zu entwickeln, weil die Spieler werden natürlich auch ein bisschen älter, die bauen natürlich auch noch ein bisschen Muskel auf, beziehungsweise ein dickes Fell, was sie sich zulegen müssen. Schafft er das nicht, dann wird es schwierig in der NFL. Dann kann es auch sehr schnell vorbei sein. Da ich aber meistens in der Bewertung ein bisschen härter bin, gebe ich ihm jetzt aber dann mindestens mal eine sehr, sehr frühe zweite Runde.
Da wären wir uns heute nicht mal einig bei diesem Draft. Also wir sind uns inhaltlich, glaube ich, meistens hier sehr, sehr einig. Aber ich glaube, bei den Positionen nicht so ganz. Aber ist ja auch voll okay. Ne? Ich meine, wäre ja auch langweilig, wenn wir uns die ganze Zeit nur einig wären. Wir sind bei Nate Wiggins, bei meinem persönlichen Nummer 1 Cornerback. Ich bin ein riesiger Fan. Er hat für mich die besten Mechanics aller Cornerbacks. Was meine ich damit? Von der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie seine Bewegungsabläufe sind. Er hat für mich den besten Backpedal. Der ist wirklich nicht nur in dieser Klasse, sondern allgemein richtig, richtig gut. Wie er sich, also ist ein klassischer Outside-Corner meiner Meinung nach, wie er sich rückwärts bewegt in Man-Coverage, wie schnell seine Füße sind, die sind richtig, richtig gut. Finde, dass er, wie gesagt, Prototyp Outside-Corner, ultraschnelle und quicke Hüfte. Also wenn er sich nach Inside oder Outside drehen muss, sehr, sehr eng am Gegenspieler. Er hat lange Beine, ist wirklich vom Speed her, kann er jeden Wide Receiver covern, was für mich sehr, sehr wichtig ist bei diesen Speedstars und diesen Freaks, die wir da in der NFL rumlaufen haben. Finde ich ihn richtig gut. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, der ist 20 Jahre alt. Der wird dieses Jahr erst 21. Der ist wahnsinnig jung und bei Clemson schon so weit. Und der hat gegen gute Colleges gespielt, gegen wahnsinnig starke Receiver. Ich fand den richtig gut. Ich glaube, der hat richtig Potenzial. Ich glaube, der kann ein Nummer 1 Cornerback werden. Ich glaube, der könnte ein bisschen Masse vertragen auch. Also er wirkt noch ein bisschen dünn, so ein bisschen dürr. Aber er ist ja auch erst 20. Ne? 20. Also ich kenne das auch. Ich bin 21. Ich habe im letzten Jahr auch die meiste Masse in meinem Leben zugelegt. ja, also das könnte ein bisschen sagen. Und ein bisschen zu viel Holding manchmal. Also im 1 gegen 1. Das ist aber auch eine Sache, die ist dann gerade, wenn du so gegen so Speedstars bist, immer ein bisschen, ist ein schmaler Grat. Ich habe selber Secondary gespielt. Ich weiß, wie das ist. Nichtsdestotrotz, Nate Wiggins für mich persönlich Nummer 1 Cornerback und ich würde den Top 20 draften.
Ja gut, wie gesagt, inhaltlich sind wir uns immer sehr einig. Ich glaube halt auch, warum wir so einen Dissens da haben. Ich finde halt, dadurch, dass wir so viele Teams haben, die eine Offensive nachlegen müssen, die im Quarterback, Receiver was tun müssen, glaube ich, werden da viele verrückte Dinge passieren. Deswegen glaube ich halt, das hat jetzt nicht unbedingt immer eine Wertung zu tun, dass ich sage, so gut ist der Spieler nicht, sondern manchmal fällt einfach das Board, wie es fällt. Das hat ja dann oftmals gar nichts mit der Qualität des Spielers zu tun, sondern einfach mit den Needs der Teams. Fehlende Masse gehe ich aber absolut mit. Das ist ja mein Punkt, wo ich sage, da muss er aufpassen. Stichwort physischer Gegenwind. Gut, der Kerl kann noch ein bisschen Masse aufbauen. Du 21, der 20, ich habe auch Masse aufgebaut, aber ich bin 41, das ist jetzt ein anderes Thema. aber du hast ja einen Punkt noch gesagt, Speed kills, beziehungsweise das ist das, was in der modernen NFL halt eben auch gefragt wird. Und er killt halt auch den Speed, weil dadurch, dass er so immens schnell ist, ist er definitiv eine Masse, eine richtige Waffe auch gegen so manchen Unterschiedsspieler. Und das sind halt eben so Punkte, die heutzutage in der NFL absolut gefragt sind. Es gibt allerdings auch noch einen Cornerback, den von den drei, den ich da ein Stück weit höher gerankt habe, nämlich Terrion Arnold.
Das ist deine Eins?
In dem Bereich Cornerback schon. Ah,
spannend, spannend. Ja, ich mag den auch, kann ich schon mal sagen. Ich mag den auch.
Okay, das ist der Spoiler.
Soll ich vielleicht mal anfangen?
Ja, gerne.
Dann darfst du gleich schwärmen und kannst mir sagen, welche Punkte ich vergessen
Jawohl.
Habe. Terrion Arnold, auch 20 Jahre alt, glaube ich, ein kleines Stück älter als Wiggins, von Alabama, 1,83, 89 Kilo. Ist für mich aber ein sehr ähnlicher Spielertyp zu Nate Wiggins. Für mich auch so ein klassischer Outside-Corner. Overall Speed, würde ich hier auf jeden Fall sagen. Bei ihm stimmt das Gesamtpaket meiner Meinung nach. Also hat ideale Maße für einen Cornerback. Die Athletik stimmt, die Füße stimmt. Hat für mich ein bisschen mehr Masse, also sieht nach ein bisschen mehr Masse auf Tape aus als Wiggins. Der hat Highlight-Szenen gegen Elite-Receiver. Ihr habt schon gehört, der hat bei Alabama gespielt, der hat gegen gute Colleges gezockt, hat da überzeugt. Der ist auch variabel einsetzbar, den kannst du auch mal in den Slot ziehen. Der Speed ist wahnsinnig gut und dadurch, dass der Speed so stark ist, verteidigt der wunderbar vertikal. Und das haben wir gerade schon gesagt, ist Pflicht in der NFL, wenn du Nummer 1 Cornerback werden willst, weil du hast diese Tyreek Hill in der Liga da rumlaufen, weißt du, und da musst du gut vertikal verteidigen, das macht er, hat er für mich riesiges Potenzial. Da darfst du gerne weiter noch gleich ausführen. Ich würde sagen, Schwächen, mir sind da spezifische Plays eingefallen, das ist mir wirklich aufgefallen, bei Curls, also wenn ein Receiver losläuft vertikal und dann prompt abstoppt, dadurch, dass er so schnell ist und glaube ich so auf jeden Fall diese tiefe Route verteidigen will, hat er diese Curls manchmal nicht drauf. Und dann ist er manchmal für mich nicht so physisch genug bei diesen Curls. Also da sah er für mich am schwächsten aus. Und bei Inbreaking Routes. Also für mich wirkt es manchmal so ein bisschen so, dass er sich auf dieses Vertikale sehr, sehr fokussiert und da auch spezialisiert. Alles, was so mit Abstoppen und Inbreaking Routes, also zum Beispiel Quick Slants oder so ist, ja, da lässt er für mich ein bisschen viel Separation zu. Trotzdem ist mein Nummer 2 Cornerback, ich finde ihn ähnlich zu Nate Wiggins, ich mag ihn, kann glaube ich ein Nummer 1 Cornerback werden und jetzt überlasse ich dir das Wort und du darfst sehr gerne schwärmen.
Ja, warum ich ihn als meinen Nummer 1 Cornerback des diesjährigen Draft-Jahrgangs habe, ist vor allen Dingen, ich mach's mal umgedreht, ich ziehe mal diesmal meine Zusammenfassung vor. Erstens, er wird sehr, sehr schnell einschlagen in der jetzigen NFL, insbesondere deswegen, weil er halt ein sehr, sehr kompletter Cornerback ist. Also der bringt von allem so viel mit, dass du sagst, such mal sehr lange nach Schwächen. Ich habe eine gefunden, du hast gerade gesagt, so mehr oder minder, er läuft gerne ins Leere, beziehungsweise Slot spielt er nicht so gerne. Wenn er innen verteidigt, ist mir auch das aufgefallen, mit seiner Geschwindigkeit, er reißt manchmal Lücken, wo eigentlich keine sein müssten. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, was er insgesamt noch machen darf, Stichwort aber auch Alter, du hast gesagt, ein bisschen älter als Wiggins ist er, er darf noch ein bisschen mehr Aggressivität mit ins Spiel reinbringen, aber Stichwort Schwärmen, Statistiken letztes Jahr, 5 Interceptions, wie gesagt, bei einem Alabama College, das ist ja auch jetzt kein No-Name, 12 verteidigte Pässe, 63 Tackles, das Ganze in 13 Spielen. Outside Zone, Cornerback, da ist er ja eigentlich jetzt schon fast schon zumindest fürs College, State of the Art. ESPN hat ihn verglichen mit Devin Witherspoon, wo ich da gleich sage, ja, wenn das so ein Spielertyp ist, dann immer her damit. Weil
das sehe ich gar nicht. Also Witherspoon
sehe ich da gar nicht. Nee. Findest du gar nicht? Nee. Ich finde, die Aggressivität hat er nicht. Aber so vom Spielstil fand ich, würde ich schon ein Stück weit mitgehen.
Okay.
Ich finde, er verteidigt auch für sein junges Alter auch schon mit sehr, sehr großer Geduld. Also du siehst sehr, sehr selten, dass ihm da eine Sicherung durchbrennt oder dass er so kolossale taktische Fehler macht. Die habe ich da eigentlich fast gar nicht gesehen. Und mit einem Wort beschrieben ist es bei ihm, finde ich, Effizienz. Also entweder das oder Gesamtpaket. Und ich glaube, wenn ich jetzt Coach in der NFL wäre, was ich leider nicht bin, das sind so Spielertypen, wo ich sage, jawohl, nimmst du absolut sichere Bank, weil kann von allem ziemlich alles und das ist auch ziemlich gut. Also das ist nicht ein freakiger Athlet, wo du sagst, der kann eben nur das und ist irgendwo in der Schublade drin, sondern der macht schon alles relativ gut. Und wenn du da jetzt noch 1-2 Jahre drauf aufbauen kannst, dann kann der durchaus, gerade weil er auch schon so ruhig und so abgeklärt ist und wegen seinem noch jungen Alters, der kann sich auch noch massiv entwickeln und der kann echt einer der Top-Cornerbacks werden der Liga, finde ich, zumindest mit dem, was ich gesehen habe.
Mhm. Wo willst du den draften, ist jetzt wieder die spannende Frage.
Ja, wahrscheinlich sind wir hier wieder ein bisschen auseinander. So 2025.
Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Also da sind wir uns ja, da würden uns mal die Hand drauf gehen. Aber ich würde halt Wiggins davor draften.
Ja, gut.
Ja.
Gut, das ist ja dann wieder, wie hättest du gerne deinen Spielstil. Also da sind wir ja ganz fein damit. Das waren die 3 Cornerbacks. Und ich habe jetzt schon von vornherein gesagt, ich habe so einen Spieler, den ich von vornherein so gar nicht so 100% auf dem Board hatte. Den hatte ich zwar auch schon mal mit gesehen. Mhm. Als du den aber auch mit in die Top 10 reingenommen hast, habe ich gesagt, jetzt musst du da noch ein bisschen mehr tiefer reingehen, weil den ich hätte eher jetzt noch bei 10 vielleicht, nachhinein kann man immer meckern, ich hätte noch einen Dallas Turner aufgeschrieben, aber wie gesagt, wir können uns ja auf alles.
Da wundern sich bestimmt auch viele. Ja. Ich muss sagen, ist ein bisschen mein Bias. Ich finde Dallas Turner, und das kann mir auf die Füße fallen, gnadenlos überschätzt. Also kein schlechter Spieler. Hm. Top 10 sehe ich da niemals. Vielleicht können wir das an anderer Stelle noch ein bisschen weiter ausführen. Aber ja, führe gerne deinen Gedanken weiter.
Ja, alles gut. Deswegen habe ich den ein bisschen heute in der Mittagspause noch ein bisschen extremer nochmal angeguckt. Und je mehr du dann gesehen hast, hast du gesagt, ja, das ist so ein Spielertyp. Wenn der jemals am pazifischen Nordwesten landet, da würde ich mir sogar ein Trikot von holen. Ich sage auch gleich gern, warum. Peyton Wilson, Linebacker, North Carolina ja. State, homegrown Player, also er kommt aus North Carolina, von daher Local Hero. Es ist ja, das muss man ja vorweg schicken, wenn wir jetzt einen Linebacker über den grünen Klee loben, dieses Jahr, die Linebacker-Klasse ist sehr, sehr dünne. Mhm. Und gerade deswegen habe ich den Namen Dallas Turner auch gedroppt. Wenn man den als Defensive End sieht, der kann ja durchaus auch mal, oder hat er ja auch durchaus schon mal gespielt als Linebacker. Peyton Wilson ist ein Spieler, wo du sagst, das ist als Prospekt sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen mit seiner Vergangenheit wusstest du, dass er sowohl Lacrosse gespielt hat, als auch Wrestler war.
Das ist Wahnsinn. Also, nee, wusste ich nicht. Aber auch immer, was sie da alle für Geschichten haben, was die da auch irgendwie, George Kalaft, das war ja da mal irgendwie Wasserballer oder so. Ja. Und ich immer so, Wahnsinn. Warum können die immer so gut in so sämtlichen Sportarten sein? Auch Kyler Murray, der wird hier irgendwie, in der MLB wird der irgendwie fast gedraftet und in der NFL auch. Da denke ich mir so, ja, sympathisch.
Er ist richtig.
Vollathleten, ey.
Ja, auch Tom Brady wurde ja gedraftet von den Montreal Expos damals im Baseball. Das darf man ja nicht vergessen. No? Aber das jetzt nur unnützes Halbwissen. Peyton Wilson, der kommt natürlich auch, wir hatten es angesprochen, Stichwort Krankenakte, das ist von den 10 derjenige, der da die fetteste Akte mit sich rumschleppt. Zwar in der Highschool, also ist ein bisschen länger her, aber 2 Kreuzbandrisse schon gehabt. Das macht Aua. Eine Schulterverletzung in 2021, da ist natürlich immer die Frage, wenn einmal kaputt, wie oft geht das noch? Man weiß ja, Sportverletzungen, das kommt auch gerne mal ein bisschen wieder. Konzentrieren wir uns aber mal aufs Jahr 2023. Sechs bringt er mit 138 Tackles. Also der war die Tackle-Maschine von seinem College-Team. Dennoch wird er, auch vielleicht wegen Turner, nur als Nummer 5 Linebacker-Prospect betituliert. Was ich bei ihm insbesondere sehe und schätze, neben dem Fakt, dass er ein starker Tackler ist und wir das in Sicht von den Seahawks ganz gut gebrauchen könnten. Das ist auch so ein typischer defensiver Motor. Und zumindest wird er von dem einen oder anderen College-Analysten so betituliert, der bringt so einen typischen Lateral Move mit. Also wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr im übertragenen Sinne. Er hat eine gewisse Grundgeschwindigkeit, die ist vorhanden. Eine gewisse Beschleunigung ist da. Er ist nicht der Allerschnellste, aber das reicht. Wahrscheinlich durch seine Vergangenheit als Wrestler bringt er sehr, sehr starke Hände mit. Und du hast den Eindruck, der bringt eine gewisse Spielintelligenz mit, worauf er immer einen Schritt weiter voraus ist. Insbesondere unter Druck, finde ich, siehst du bei ihm, er hat eben so angeborene Leadership-Qualitäten. Kannst du haben, die hast du oder du hast sie eben nicht. Er bringt sie eben mit, also doch diese typischen Führungsqualitäten. Ich weiß, das wird immer sehr kontrovers diskutiert, aber du brauchst halt eben auch einen Kopf deiner Defensive und er kann sowas werden. Auch hier noch lange Jahre vor sich. Nichtsdestotrotz, der kann sich zu einem sehr, sehr dominanten Faktor von der Linebacker-Unit entwickeln. Natürlich bringt er auch Schwächen mit, die da sind, dass er eben diese dicke Verletzungsakte hat. Und in der ein oder anderen Spielsituation, finde ich, darf oder muss er auch durchaus ruhiger werden und agieren. Aber, und das ist mein großes Fragezeichen, wenn er das tut, glaube ich, dann verliert er sehr viel von dem Spiel, was ihn eigentlich ausmacht. Also das ist ein Drahtseilakt, dass er, ich sage jetzt mal, seine Art zu spielen weiterhin beibehält und weiter dieser Faktor ist für sein Team, aber trotzdem nicht so übers Ziel hinausschießt. Es kann aus meiner Sicht als Zusammenfassung so sein, dass die Krankenakte ihn doch weit fallen lässt, vielleicht sogar in Runde 3. Im besten Falle späte zweite Runde. Könnte aber auch genau das Gegenteil entwickeln, nämlich, dass er eben, weil die Linebacker-Klasse nicht als besonders stark gilt, sich viele Teams davon anstecken lassen und er dann doch ein bisschen weiterfällt und dann für das ein oder andere Team zum Glücksfall wird und sich dann so als Art Sleeper entwickelt. Also von dem, was ich halt gesehen habe, klar, da gibt's Spieler, die sind vom Gesamtpaket, Stichwort Latu, ja, deutlich wertvoller. Aber das ist so ein Spielertyp, dem schaut man eigentlich gerne beim Football zu. Also das ist der, wo ich sag, das hat mir richtig Spaß gemacht, da dem seine Tapes zu schauen. Hm. Wie ist es denn bei dir, Yannick?
Ach du, ich fand den ganz nett. Also ich bin wahrscheinlich ganz ein bisschen, gut. Ja, ich war ein bisschen unterwältigt, als ich den gesehen habe, aber auch ein bisschen sinnbildlich für die Linebacker-Klasse. Ich glaube, es gibt einen Konsens bei vielen Leuten, dass der schon so spielerisch vom Tape her der beste Linebacker ist. Ich finde, der hat gute und ansprechende Sachen. Du hörst es schon ein bisschen raus. Ich bin da jetzt nicht so der größte
Nein,
Fan. Aber ja, der ist ansehnlich. Also der Speed ist für mich die größte Stärke. Also wenn der Running Backs hinterherläuft, dann kriegt er die auf jeden Fall. Die Verteidigung des Runs allgemein ist gut. Ist ziemlich tackle-sicher, würde ich sagen. Physis und Athletik passt. Hast du schon die wichtigen Punkte angesprochen. Als Blitzer finde ich immer sehr wichtig, wenn du einen Linebacker bewertest, wie sind so in der heutigen NFL, wo einige Teams ja wirklich schon sehr viel mit Blitzes arbeiten, fand ich ihn nicht so stark. In Coverage wiederum, obwohl er so schnell ist, fand ich ihn ein bisschen statisch. Also ich würde ihn schon so eher als Linebacker gegen den Run verordnen, wo wir ja mit Bobby jetzt einen klaren Run-Defender abgegeben haben. Mhm. Was mich bei dem halt wirklich ein bisschen upturned ist halt einfach, und ich bin jemand, der sagt, ich gebe nicht so viel auf Injuries, beispielsweise bei Laiatu Latu, da habe ich ja gesagt, okay, ich bewerte den trotzdem höher, obwohl die Injuries da sind.
Ja.
Ich sag dir halt ehrlich, zweimal Kreuzbandriss,
boah, ist halt Aua.
Boah, das ist nicht ohne. Also, so bei Latu war es ja, er hatte verschiedene Sachen, auch am Nacken und so, die aber auch ein bisschen weiter zurückgereicht sind. Zweimal Kreuzbandriss, was ja wirklich sportübergreifend mit einer der schlimmsten Verletzungen sind, die du haben kannst, finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde ein nettes Prospect. Ich glaube, da sind wir uns sogar auch von der Position ein bisschen einig. Ich sehe den auch irgendwo zweite Runde. Da fände ich es, glaube ich, fair.
Ja, aber es wäre auch ein valider und fairer Punkt, wenn die ein oder anderen Teams sich eben von dieser doppelten Kreuzbandgeschichte, die auch dasselbe Knie war, beziehungsweise selbe Stelle.
Ja.
Da sind einfach die Fragezeichen da. Und wenn dann ein Team dann sagt, nee, lass lieber die Finger davon, kann man es ja sogar auch noch verstehen. Stichwort, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast es auch damals in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Safety brauchte nur einen gucken, viel mehr gibt's da, glaube ich, gar nicht. Korrigier mich, wenn es nicht so war.
Ja, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so, ne? Und das ist ja eigentlich sogar meine Premium-Position, also meine Lieblingsposition, denn an die es nicht wissen, ich habe früher selber Safety gespielt und es ist auch eigentlich das, wo ich mich so mit am meisten drauf freue. Ist wahrscheinlich ein bisschen eine Exklusivmeinung. Ich glaube, wenn man Draft-Tape guckt, dann werden die wenigsten von euch sagen, boah, Safeties, auf die habe ich jetzt richtig Bock, weil da brauchst du meistens All 22 für, weil in dieser Broadcast-Fernsehversion siehst du die meistens gar nicht, weil sie halt ganz hinten sind. Ich habe All 22 geguckt und wir brauchen meiner Meinung nach hier nur über Tyler Newbin zu sprechen. 22 Jahre alt, Minnesota und ist so konsensmäßig der beste Safety. Also das sehen nicht nur wir so, sondern das sehen auch richtige amerikanische Experten so. Was sind seine Stärken? Warum könnte der interessant sein? Für eine, ich greife schon mal vorweg, zweite Runde, würde ich sagen. Ballskills auf jeden Fall. Seine Hände sind für mich fast auf Elite-Niveau. Also der hatte einige Interceptions am Start. Verhält sich gut gegen den Ball. Also was ich grundsätzlich mag, sind, wenn du halt Safety, was natürlich auch irgendwo eine Grundtugend ist, wenn du ein gutes Gefühl für Raum und für den Ball hast und den Quarterback auch liest. Du stehst ja ganz hinten, hast einen guten Überblick, hast eine gute Vision über das ganze Feld. Da ist er als Safety sehr weit. Tiefe Routes verteidigt er sehr gut. Ist für mich am besten eben als dieser klassische Single-High-Safety. Also wenn er der Safety ist, der hinten die tiefste Route verteidigt und das ganze Feld vor sich hat. Das körperliche Gesamtpaket ist auf jeden Fall gut. Wenn er tackelt, dann auf jeden Fall sicher. Bei den Schwächen würde ich sagen, er hat nicht so viel Impact auf Tape, um ehrlich zu sein. Also auch da kann man ein bisschen unterwältigt sein. Gegen den Run bewegt er sich für mich nicht immer ideal. Speed ist gut, aber nichts Herausragendes. Er hat ein paar Mal geblitzt. nicht so den Impact gehabt. Da wirkte er auch vom, also ob du dann einen Sack machst, das liegt nicht immer nur an dir, aber auch, du kannst ja beobachten, wenn er blitzt, wie ist so die Explosivität, wie ist so der Release, wie schnell ist er. Auch da für mich nicht so herausragend, eher maximal Durchschnitt. Und das fasst dieses ganze Spielerprofil Tyler Nubin für mich ein bisschen gut zusammen. Also der kann ein guter Spieler in der NFL werden. Ich sehe da jetzt aber persönlich kein Trade, was da krass heraussticht. Deswegen wäre ich da auch weg von der ersten Runde. Und das sagt einiges über diese Safety-Klasse aus. Wenn er der beste Safety ist, dann könnt ihr euch ausmalen, was dahinter kommt. Thomas, möchtest du mich korrigieren? Siehst du das grundlegend anders? Oder? Nein,
grundlegend anders sehe ich das nicht. Diese S-Klasse, diese Safety-Klasse, die ist tatsächlich, ich würde nicht sagen desaströs, aber ja, sehr dünne. Ich würde ihn dennoch als, ja, durchaus vielversprechend nennen, aber nicht überragend. 5 Interceptions bringt er mit, ja. 53 Tackles in 12 Spielen. Ich finde Coverage, Man als auch Zone Coverage, da macht er einen sehr, sehr soliden bis ziemlich guten Eindruck. Stichwort Eindruck, in seiner Zeit in Minnesota am College hat er zumindest in der letzten Saison eine All-Big Ten-Nominierung mitbekommen, beziehungsweise ist ins Second All-American-Team gewählt worden. Also da kannst du durchaus, wobei das spricht natürlich auch für die durchaus schwache Safety-Klasse, aber davon kann man durchaus vom Erfolg sprechen. Was mir noch aufgefallen ist, ich finde, durch seine Präsenz auf dem Feld und auf der Art und Weise, wie er agiert mit seiner Physis, ist durchaus kontaktfreudig. Also das meine ich jetzt in Richtung, wie er agiert einerseits. Ich finde, wenn man auch mehr als Highlight-Tapes guckt, dann merkst du, er spricht auch viel auf dem Platz. Also muss jetzt nicht so in Richtung nur Trash-Talk sein, sondern dass er durchaus so ein bisschen die Secondary auch anführt, auch dirigiert. Finde, der kommt auch mit gewissen Instinkten da daher. Es ist eine gewisse vielversprechende, ja, Gesamtpaket da. Also Gesamtpaket, so würde ich es nennen. Es ist jetzt eben nicht dieser eine Highlight-Spieler, wo du sagst, wow, da hat mein Team jetzt genau drauf gewartet. Ist auch noch natürlich, das kennst du wahrscheinlich viel besser, wenn du es selbst gespielt hast, so eine Positionsgruppe, die nicht immer hauptsächlich im Vordergrund steht, im Rampenlicht. Aber wenn sie natürlich fehlt, dann geht's da auch nicht gut. Schwächen hast du schon welche angesprochen, wo ich sag, ja, sehe ich genauso. Nämlich fehlende Speed auf insbesondere langen Routen. Die ersten Schritte, da fehlt ihm die Explosivität safe. Was ich finde, ist mir auch aufgefallen, an der Fußarbeit. Gerade wenn sich Richtung schnell ändern oder sich ein Lauf schnell ändert oder das Scheme sich explosiv ändert, da kommt er nicht mit. Und gerade insbesondere, wenn man sagt, naja, wo sieht man ihn denn? So dieses im Gesamtpaket, dass sein fehlender Speed ihn da durchaus limitieren wird, kann in der heutigen NFL durchaus zum Problem werden. Ich habe ihn trotzdem späte zweite Runde eben, aber deswegen, weil wenn ein Team Safety braucht, dann ist es ein guter Pick, ne? Aber mehr halt eben auch nicht. Und weil es davon nicht so viel gibt,
ja,
habe ich dann mal gesagt, Konsens, späte zweite Runde.
Da gehe ich voll mit. Also, was man ihm auf jeden Fall noch zugute halten kann, du hast gerade angesprochen, er spricht viel auf dem Platz, weil es natürlich auch bei einem etwas kleineren College bei Minnesota, er war da auf jeden Fall schon der Chef der Defense, ne? Und das ist auf jeden Fall ein Attribut, was gut ist für die NFL, wenn er so ein bisschen Führungserfahrung hat. Ich meine, in diesem Haifischbecken National Football League, da muss er auf jeden Fall ein bisschen Charakter und auch ein bisschen Führungsqualitäten mitbringen. Aber ich glaube, mehr müssen wir da zum Thema Spielerprofil Tyler Nubin auch nicht zu sagen. Ich glaube, das haben wir gesagt.
Sehr, sehr richtig. Und Stichwort, das haben wir gesagt. Wir hatten jetzt 10 Spieler, die wir rausgepickt haben. Es gäbe sicherlich noch den ein oder anderen, wo man auch noch locker in diese Wertung mit reinnehmen kann. Der ein oder andere, der das jetzt hört, der wird es kontrovers diskutieren und sagen, da fehlt aber noch XYZ. Das heißt, gebt uns gerne euer Feedback, wen ihr noch gerne da gesehen hättet oder wen ihr da noch auf jeden Fall drin haben wollt. Bei 10 haben wir einen Deckel drauf gemacht, um zu sagen, jo, sonst wird's nämlich zu tiefgreifend.
Wichtig zu erwähnen wäre auch noch ganz schnell, dass die Top 10 jetzt nicht heißen, das sind die 10 besten Spieler, sondern wir haben uns aus jeder Position ein bisschen was rausgesucht, beispielsweise ein Dallas Turner oder ein Quinion Mitchell sind natürlich die deutlich besseren Prospects als ein Peyton Wilson oder Tyler Nubin, aber wir wollten eben auch über jede Position ein bisschen sprechen.
Sehr, sehr wichtiger Zusatz, da hast du absolut recht. Wenn ihr euch natürlich auch noch, Stichwort Ausblick, für weitere Positionsgruppen interessiert. Da kommt natürlich noch der ein oder andere Podcast hinterher. Und vor allen Dingen auch auf unserer Website germanseahawkers.com findet ihr in den nächsten Wochen dann sicherlich auch noch die Positionsgruppenanalyse in Texten, also zu den O-Linern, zu den Quarterbacks, zu den Receivern und so weiter und so fort. Und soweit ich das auch noch richtig überblickt habe, gibt's auch wieder so wie im letzten Jahr, das war sehr spannend, einen Website-Ticker zum Draft, der hat auch richtig Spaß gemacht. Und gestern, glaube ich, festgelegt, die Plätze waren, glaube ich, vergeben wie warme Semmeln, die Mock-Drafts der Redaktion. Aber wir haben ja auch nur in den ersten drei Runden zwei Picks, stand jetzt. Ja, da kommt ja nicht mehr viel.
Wenn wir nicht runtertraden, ne?
Ja.
Also leider ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwäche, die wir dieses Jahr haben, weil ich glaube, gerade an Tag 2 brauchst du Picks, weil du da viele Hits setzen kannst. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen jetzt, ne? Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht erleben wir einen Downtrade und vielleicht holen wir uns die Picks dann wieder.
Wir sind auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen, was da noch alles passiert. Der Draft rückt mit großen Schritten näher und ihr solltet euch auf jeden Fall die Nacht um die Ohren schlagen. Das wird sich lohnen. Das ist immer spannender wie jeder Sonntagskrimi, was da so passiert, auch wenn kein einziger Ball durch die Gegend fliegt. Ich nehme an, Janek, du schaust es dir safe an, oder?
100%, klar. Ich bin wahrscheinlich auch wieder live währenddessen mit einem Kollegen. Also ihr könnt das bei mir dann auch verfolgen, wenn ihr Bock habt.
Mach doch gerne noch Werbung für die, die das nicht wissen, wo sie es verfolgen.
Ja, ich habe einen TikTok-Account, wo ich nur, und das möchte ich betonen, nur Football-Content mache. No-Brainer NFL, wenn ihr Bock habt, gerne auschecken. Ja, da geht's aber nicht nur um die Seahawks, sondern allgemein um die gesamte Liga und um alle Teams.
Sehr, sehr wichtig, dass man auch den Gesamtüberblick behält, auch wenn man ein Podcast ist, der sich vielleicht ein bisschen mehr über ein oder andere Themen definiert als andere. Nichtsdestotrotz, Janek, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen über zumindest einige der defensiven Prospects und vielleicht liegen wir mit sowohl der Einschätzung, wann sie gepickt werden, als auch mit dem, was wir von Tape und Co. gesehen haben, richtig, was wir dann im nächsten Jahr auf dem Platz in der NFL sehen. Und wie man es bis jetzt in insgesamt 299 Folgen schon vorab gemacht hat, so würden wir auch diese Folge beschließen mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.